der Podcast.
Folge 202, Nachhagelt, zu Deutsch hingefallen.
Ja, da bringt mir doch der Kittel. Herzlich willkommen, liebe Hörenden, zu Folge 202 von Lucke und Hengstmann, der Wahlspezial, Sonderfolge speziell für die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und den größten Baden-Württemberg-Experten, den man in Berlin finden kann, den haben wir heute hier natürlich zu Gast, hätte ich jetzt fast gesagt. Es ist der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Ja, grüß Gottle. Sebastian Hengstmann in Magdeburg.
So. Ich möchte mich an dieser Stelle von vornherein gleich dafür entschuldigen. Ich habe unglaublich aktive Spiegelneuronen und ich neige dazu, wenn ich über irgendwas spreche, wie zum Beispiel Winfried Kretschmann, dass ich dann anfange, so zu reden, wie das, was ich für Schwäbisch halte. Ja. Ich möchte mich bei allen Muttersprachlern des schwäbischen Sprachraums entschuldigen. Ja, nee, das also ist keine
so,
Absicht.
Aber so schlecht ist es immer gar nicht. Also man hört auch schlechteres Schwäbisch. Gerade wenn ja, Schauspieler oder auch wenn Kabarettisten halt Schwäbisch versuchen zu sprechen, und dann heißt es ja immer dieses des is,
ja? Ja, nee, es ist des ich.
Genau, aber umgekehrt. Das ist so eine ganz einfache Regel, aber das wird dann nicht, und selbst Oliver Welke sagte dann irgendwann die SPD, also zu ja. diesem in der letzten Sendung über den Wahlkampf. Und das ist natürlich auch nicht ganz korrekt, sagen wir es mal so. Naja.
Das ist ja auch, wie man der Meinung ist, dass das Sächsische immer mit Ö ist, was ja Quatsch ist.
Ja, stimmt eigentlich.
Aber Winfried Kretschmann kann man sich sehr gut merken, wenn man den imitieren möchte. Das hat Florian Schröder, hat das mal sehr schön vorgemacht. Er sagt: Winfried Kretschmann, ich komme aus Schwaben, aber man hört es nicht. Und so kann man sich wunderbar den Duktus von Winfried Kretschmann. So habe ich übrigens auch angefangen. Das war ein Zitat von Winfried Kretschmann. Da ging es um Corona und um die Maßnahmen und so. Winfried Kretschmann, als wir gestern zurückgefahren sind, wir waren ja gestern in Stendal, haben um 16 Uhr gespielt und waren um 18.30 Uhr fertig, was lustig war, weil die Techniker um 18.15 Uhr anfingen zu hummeln. Wann werden die denn endlich fertig hier? Erzählte uns bloß unser Techniker, der mit hinten saß. Und da hörten wir auf der Rückkehr dann MDR Kultur, also Quatsch, MDR Info, das war aber schon ARD, also da war im Prinzip der SWR. Wir hörten den SWR. Und da war dann ganz viel.
Witzig,
und
unter dass anderem, die anderen Sender dann einfach so faul sind und kein Programm machen.
Nein, das ist der ARD Info, das ist die das so. Machen die jeden Abend. Also da schalten sich die Inforadios quasi zusammen.
Ach so, ja. Ja.
Und das war hat 5 Jahre lang tatsächlich der MDR gemacht. Mhm. Dann ging das die nächsten 5 Jahre offensichtlich zum NDR. Und jetzt ist offensichtlich mal der SWR dran. Mhm. Also die sogenannte ARD-Infonacht nennt sich das. Und sonntags ist das wohl offensichtlich schon ab 20 Uhr. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die nochmal so zusammengefasst sozusagen die sprachliche Karriere von Winfried Kretschmann. Was ist für dich das berühmteste Winfried Kretschmann-Zitat?
Vom politischen Aschermittwoch 2015. Ich kann doch kein Fiat fahren.
So. Ja, natürlich
Entschuldigung, jetzt ist alles Daimler. Alles übersteuert hier beim Podcast.
Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, wenn man Winfried Kretschmann imitiert. So. Und jetzt?
Aber wir hätten ja um ein Haar einen Ministerpräsidenten bekommen, der noch lächerlicher gesprochen hätte. Also Manuel Hagel stammt ja aus der Gegend der Schwäbischen Alb. Und das ist im ganzen Ländle so ein bisschen die Lepra-Kolonie für die Sprache sozusagen. Also was noch?
Also das, was im Großraum Köln die Eifel ist.
Ja, wahrscheinlich. Und der kann nicht mal sein eigenes Land richtig sagen. Baden-Württemberg.
Burg. Oh Gott. So, okay. Und damit sind wir jetzt drin. Punkt 1. Hut ab, Tilman. Ich hätte es nicht gedacht.
Ja.
Aber die Wahlprognose, du hattest recht.
Ich hatte ziemlich recht. Ich habe ja gesagt, die Grünen liegen hauchdünn vorne und haben wahrscheinlich sogar die gleiche Anzahl an Mandaten wie die CDU. Beides stimmt. Und ich hatte mir sogar noch gewünscht, dass die Linkspartei nicht reinkommt. Also für mich ist heute ein Feiertag.
Moment, aber du hast gesagt, die FDP kommt rein. Und
ja. Und die Linkspartei ist wohl auch, wie viel Stimmen? 1500 Stimmen vor der FDP sogar, also ein bisschen.
Warte, ich hab's hier, es sind, ja, also 2000, sofern man das hier ablesen, ein Quatsch, das sind die Erststimmen, warte. Nö, ein bisschen mehr ist schon.
Mhm.
oder? Naja, na doch, knapp 1500, ja. Ja. Doch, tatsächlich, 1500 Stimmen.
Also es gab so, ja ein
Ergebnis, heißt, sie müssen vors Landesverfassungsgericht ziehen und müssen das einklagen. Gut, sie sind wie weit von der 5%-Förder weg? 0,6 Punkte.
Ja, ja, apropos, illusorisch. Das BSW ist bei respektablen 1,4 gelandet, also.
Ja,
das war's.
Okay, also. Beschäftigen wir uns, wir gehen jetzt von diesem amtlichen Endergebnis aus.
Ja. Ja,
das ist jetzt amtlich und das heißt, die Grünen haben 30,2% laut diesem amtlichen Endergebnis hier und die CDU hat 29,7%. Das ist ein Zugewinn von knapp 6%, während die Grünen um 3% verloren haben. Und das ist gar nicht mal so ein schlechtes Wahlergebnis, ja?
Ja, ja, das...
Es ist nicht das Schlechteste, nicht was die Grünen hatten.
Es ist eigentlich das Drittbeste der Grünen. Weil weil
man kann sagen, das Zweitbeste.
Naja, also 2016 waren sie bei 30,3, das ist fast.
Ja, also man kann, wenn man beide zusammen, man kann sagen, das ist ungefähr gleich.
So. Und ja. Es ist aber zugleich die Wahl, also in Baden-Württemberg, wo die stärkste Partei am wenigsten Stimmen hatte. Also sozusagen...
Stimmt, die CDU war ja, als Kretschmann das erste Mal, ja. War die CDU ja noch mit weitem Abstand stärkste Kraft.
Noch stärker. Also das ist ja, in Berlin ist man ja da schon zufrieden mit ungefähr, da haben ja die stärkste Partei ungefähr immer 20%.
Geht eher in Richtung 19
gehen
jetzt?
Gehen eher in Richtung 0 sogar. Also,
ja, ja. Ja. Bald sitzen im Berliner Abgeordneten, wie heißt das? Heißt das Abgeordnetenhaus?
Ja.
Wie heißt das? Abgeordnetenhaus. Sitzen wahrscheinlich bei 12 Parteien.
Mhm.
So, jetzt nochmal ganz kurz. Hat das neue Wahlsystem, also dass die erstmal mit Erst- und Zweitstimme, wo doch, ich hoffe, der Schwab konnte damit umgehen, hat das hier irgendwelche Auswirkungen?
Ja, hat es. Und zwar eine sehr skurrile Auswirkung. Also wir haben ja gesagt, dieses neue Wahlrecht bezieht sich auf das, also nimmt das ganze Land als ein Wahlgebiet und macht den Überhang und Ausgleich für alles. Und es ist übrigens auch, so groß war der Landtag tatsächlich noch nie. Es gab
142 oder so, ja?
Nee, 157.
Ach, wow.
Und der Rekord liegt bei 155, das war 1996, also die Regelgröße ist ja 120. Und jetzt war es tatsächlich so, dass die CDU die allermeisten Wahlkreise gewonnen hat, 56 von 70. Also insofern lag da die Größe für den Ausgleich, deswegen haben sie ja 56 Sitze und die Grünen mussten dann entsprechend auch mindestens diese Zahl bekommen. Und jetzt gibt es also... Und die FDP hatte ja vor der Wahl eine Unterschriftenaktion gestartet gegen den sogenannten XXL-Landtag. Damit hat sie relativ gesehen recht, denn mit dem alten Wahlrecht hätte es 2 Sitze weniger gegeben.
Ja, wow.
Und skurrilerweise, also das alte Wahlrecht hat, nochmal zur Erinnerung, das hat ja das Land erstmal auch also landesweit die Stimmen verteilt, also proportional die Sitze verteilt und dann aufgeteilt in 4 Bezirke, geschaut, wo sind die Überhangmandate. Und da, wo was angefallen ist, hat man es auch noch ausgeglichen. Das heißt, da, wo in dem Bezirk das Überhangmandate hat, war doppelt überrepräsentiert gegenüber einem Bezirk, der keine Überhangmandate hatte. Deswegen,
das heißt, wenn, also sozusagen, das heißt, sagen wir mal jetzt Schwaben 1 oder so, vermute ich mal. Oder wie hießen die?
Nordwürttemberg wäre Schwaben 1 gewesen.
Genau. Da hat die CDU 3 Überhangmandate und dann kriegen die Grünen auch 3 Ausgleichsmandate. Das heißt, du hast 3 Grüne und 3 CDU-Leute
ja,
mehr.
Was ja nicht schlimm wäre, weil aber in einem anderen Bezirk, wo alles gut aufgeht, hätte man weder Überhang noch Ausgleich. Und das kann am Ende dazu führen, oder führte bei den meisten Wahlen dazu, dass es eben am Ende nicht landesweit proportional war. Und bei dieser Wahl hätte es dazu geführt, dass die Grünen und die AfD einen Sitz weniger gehabt hätten. Und wir erinnern uns, die Grünen haben ja gleich viel wie die CDU, die hätten sogar also weniger. Trotz mehr Stimmen hätten sie weniger Sitze als die CDU gehabt.
Okay, dazu kommen wir gleich, was die Auswirkungen sind. Die Frage ist das jetzt gerechter?
Jetzt ist gerechter, ja.
Okay,
also wie gesagt, weil der Ausgleich eben landesweit stattfindet.
Okay, dann kommen wir jetzt zum Wahlergebnis. Also wie gesagt, 30,2, das klingt jetzt erstmal so. Das heißt, die Grünen haben diese Wahl ja gewonnen. Was heißt denn gewonnen? Also ich meine, die Grünen ständen 2011 auch den Ministerpräsidenten, hat die CDU die Wahl gewonnen und zwar amtlich.
Mhm.
Ja, die hatten halt nur mit der SPD zusammen mehr Stimmen. So, jetzt muss man natürlich sagen, die Grünen haben bis vor, sage ich mal, 2 Wochen lagen die noch 10%, naja, also sagen wir mal, bis vor 2 Monaten lagen die noch 10% hinter der CDU. Die Aufholjagd von Cem Özdemir war sensationell, das muss ich auch sagen, haben wir heute schon, weiß nicht, ob du das gesehen hast, diese eine Umfrage, die die machten, da ging es nur darum, weil sich Cem Özdemir im Wahlkampf ja so von den Grünen distanziert hat. dass sie dann Fotos hochhielten. Können Sie mir sagen, wer dieser Mann ist? Und der eine brüllte, der ist der Turk. Und seine Frau, nein, das kannst du so nicht sagen.
Ja, stimmt. Ja, siehst du, das ist ja das, was du mich immer gefragt hast, können die den Türken wählen? Und dieser eine, da haben sie dann den einen in Baden-Württemberg erwischt, der das noch differenziert als Türk.
Und da fand ich dann auch schön, als dann ging Lutz van der Horst zu Claudia Roth, Ricarda Lang, mein Gott, und fragte so, wir werden jetzt mal umfragen, wer hier die kennt und so. Und da sagt Ricarda Lang, ja, aber dass mir bitte nicht nur die drei zeigen, die daneben. Wieso wissen Sie, wie das hier bei uns funktioniert? Das fand ich sehr lustig, egal. Ja, wir haben jetzt eine Stimmengleichheit von CDU und Grünen. Gibt es eine Diskussion darüber, wer der Ministerpräsident wird? Was meinst du?
Nein, die gibt es nicht. Es gibt, also auch dazu kann man mal ein bisschen ausholen. Also gestern hat Jörg Schönenborn, den ich ja sonst sehr schätze, weil er sehr präzise ist, hat natürlich, ihm ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Der hat gesagt, es gab es noch nie, dass die zwei stärksten Parteien gleich viel Sitze hatten und sozusagen dann eben das Diskutieren anfingen. Das ist gelegentlich schon mal vorgekommen.
Aber die mussten nicht koalieren.
Die mussten nicht koalieren, also zum Beispiel in Berlin 1989, wo es dann eine rot-grüne Regierung gab unter
Walter Rumper.
Genau, jetzt, woher weißt du das?
Nein. Ach, nichts.
Und dann in Hessen 1991 gab es eben auch CDU und SPD, aber da gab es auch eine rot-grüne Regierung.
Dann es gab ja auch bei der Bundestagswahl 2002, das darf man ja nicht vergessen, die hatten ja auch fast exakt das gleiche Wahlergebnis. Die SPD hatte dann aber irgendwie, ich habe nochmal geguckt, hatte dann irgendwie... Aber da war ja auch Rot-Grün, war
die
ja scheißegal.
Die hatten mehr Überhangmandate, aber reine die Nicht-Überhangmandate, die wären auch gleich gewesen. Ja, das stimmt. Aber dadurch gab es dann eben den Anspruch, wir führen jetzt, oder auch der Bundestagspräsident, wir kriegen den, weil wir mehr Sitze haben. Genau, und dann eben noch in Nordrhein-Westfalen 2010 war es auch so, CDU liegt um einen Zehntel Prozentpunkt vorne, aber beide haben gleich viel Sitze. Und dann gab es ja diese rot-grüne Minderheitsregierung. Dann auch Schleswig-Holstein 2012, gleicher Fall, allerdings Rot-Grün mit SSW. Und was hatten wir noch? Genau, das waren die Phasen, wo es unstrittig war. Und dann gab es noch in Schleswig-Holstein 1954 den Fall, dass die SPD einen ganzen Prozentpunkt vor der CDU lag und trotzdem gleich viel Sitze hatten. Und da gab es aber dann eine Mitte-Rechts-Koalition, also ohne SPD, und das ist einer der wenigen Fälle, wo die CDU den Landtagspräsidenten stellte, obwohl sie eben auf Platz 2 war, weil sie eben mit ihren Parteien da die Mehrheit hatte.
Genau.
Und ein vergleichbarer Fall war 1995 in Bremen. Das war der einzige Fall, wo beide Parteien hinterher miteinander regierten. Also SPD lag ungefähr ein Prozentpunkt vor der CDU. Deswegen stellte sie dann auch Henning Scherf als ersten Bürgermeister. Aber die haben dann der CDU das Landtagspräsidium überlassen. Und das könnte ich mir jetzt eben als Beispiel auch vorstellen. Weil
genau,
der Fall
wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, das wäre meine Frage gewesen. Also Cem Özdemir, der Turk ist jetzt unstrittig der Ministerpräsident.
Ja, also das... Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und dazu ist auch der Schock und das sozusagen der Schock vom Wahlabend bei der CDU zu groß. Also wenn der jetzt, das liegt ja auch immer an den Prognosen. Bei der ARD waren sie, glaube ich, 3 Prozentpunkte auseinander. Oh, Skandal. Und dann ist es ja geschmolzen oder hat sich dem ZDF angenähert, das auch einen größeren Abstand hatte, aber trotzdem sozusagen beide sind geschmolzen. Und das ist ja immer dieses, was am Anfang des Wahlabends die Leute... eingepflanzt kriegen, das kann man bis zum Ende des Wahlabends nicht mehr ganz komplett, also wenn sich das noch umgedreht hätte, dann hätten bestimmt einige Grüne gesagt, ach nö, aber wir sind doch gefühlt vorne. Ja,
gut.
So ein bisschen das, wie Stoiber damals, der ja auch gesagt hat, genau. Ich werde noch kein Glas Champagner öffnen, aber es wird bald sein.
Genau. Dann ist jetzt natürlich die Frage, ob nicht in der CDU irgendjemand sagt, naja, aber wir sind gefühlt vorne. Nein, wahrscheinlich nicht. Die sind so geschockt.
Nee, wenn dann müsste, also ja, stimmt, es könnte immer einer aus der zweiten, dritten Reihe sein, aber das, also vielleicht, du hast recht, vielleicht kommt dieses Argument, aber das wird niemand ernst nehmen.
Wird denn Herr Hagel diese Schlappe auf sich nehmen oder wird er ins Kabinett eintreten?
Der wird schon versuchen, ich meine, er hat ja dazu gewonnen, das muss man ja ihm lassen.
Stimmt, ja, auch nicht, 5%, 6% dazu gewonnen, ja.
Also der wird schon, die Lebensende Karriere ist, glaube ich, noch nicht vorbei. Also das würde der, Der wird schon eben diesen Führungsanspruch
beibehalten. Was war der bisher? Fraktionsvorsitzender oder war der Minister?
Fraktion und Parteivorsitzender. Und das ist natürlich eine starke Position. Und ich nehme schon an, dass der jetzt mit ins Kabinett eintreten wird. Ja.
Dann reden wir mal über, also wir haben jetzt vier Parteien offensichtlich im Landtag, das ist klar. Es ist also die Grünen als und CDU, beide als stärkste Kraft. Mhm. Die werden wahrscheinlich Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten wählen. Herr Hagel wird sich, glaube ich, nicht zum Landtagspräsidenten abschieben lassen. Da wird es wahrscheinlich irgendeinen Opa geben innerhalb der CDU-Fraktion, den sie dann finden werden.
Ja, da könnte man mal spekulieren. Das muss irgendein Verdienter sein, also irgendeiner, der halt schon seit 100 Jahren, also Thomas Strobel zum Beispiel, der bisherige Vizeministerpräsident und Innenminister. Und das ist übrigens auch interessant, das ist so eine Art Sigmar Gabriel, weil der eigentlich ganz
es
lange
Zeit. Es gibt keinen Grund, diesen Mann zu beleidigen.
die gefühlt ist er immer so der Obermotz der CDU schon seit Ende der Ära Mappus, der kurzen Ära Mappus. Und trotzdem ist er nie persönlich angetreten als Spitzenkandidat. Er hat immer andere vorgeschickt. Guido
so
Wolf, Susanne Eisenmann war auch so eine tolle. Das war so ein bisschen Saskia Esken in CDU, so eine handfeste.
Das Kind ist ja auch Schwäbin, ne?
Ja, ich finde, die hätten zusammen regieren müssen. Da gibt es noch ein paar andere. Es gibt noch Leni Breimeier von der SPD und es gibt Inge Gräßle von der CDU. Und ich finde, das wär alles, also die müssten alle zusammen regieren und dann hätten wir unseren Spaß.
Der Begriff schwäbische Hausfrau?
Ja, oder zumindest so vom Charakter her sehr, sehr ja, durchsetzungsstark, sehr auch redegewandt, also nicht sprachlich, aber sozusagen inhaltlich. Und irgendwie, ich finde diesen Typ Mensch, finde ich eigentlich sehr sympathisch, muss ich sagen.
Okay, schön. Naja. Freue ich mich.
Gut, also wir haben das. Dann haben wir die AfD und das muss man leider sagen, beim besten Ergebnis, das die AfD in Westdeutschland holte, hat Hessen überholt jetzt quasi.
Genau. Und das Ende der Fahnenstange scheint ja noch nicht erreicht.
Ja, wobei sie standen ja viel, viel höher. Und dann
standen sie höher, ja?
Ja, also in den Umfragen waren die bei
warte mal.
23 oder die waren vor den Grünen, also als die CDU
hier habe ich es da. Also bis, ach Quatsch, das ist der Wahlverlauf. Ich wollte gerade sagen, das ist der Abendverlauf.
Die haben von diesem Zweikampf auch nicht profitiert natürlich. Und
da möchte ich gleich noch zu kommen. Ich will mir jetzt erstmal so, also AfD liegt bei, warte mal, jetzt haben wir, natürlich geben die mir jetzt die letzte Umfrage hier nicht mehr rein. Doch, haben wir hier, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre, da lag die AfD, stimmt, naja, sie lagen mal bei, also das Höchste, was ich habe, ist 21% im Oktober.
Ah ja, okay.
Und da lagen sie auf jeden Fall einen Punkt vor den Grünen tatsächlich. Ja. Aber das ist ja gar nicht so weit weg. Wie viel haben sie jetzt genau? Warte, 18, ne? Als wie viel werden sie gelistet?
18,8.
Genau. Das ist, ich weiß nicht, ob da das Ende der Fahnenstange ist, weil ich habe das Gefühl, da kommen jetzt gleich drei Sachen zusammen, die wir in einen Topf hauen müssen. Also, ganz viele ehemalige SPD-Wähler wählen AfD, weil die SPD ja ursprünglich an sich eine Arbeiterpartei ist. Eine progressive Arbeiterpartei, aber halt eine Arbeiterpartei. Mhm. Und das ist diese SPD, so wie wir sie jetzt haben. Was habe ich neulich gehört? Das ist bloß noch, besteht nur noch aus Professoren und Lehrern. Also, es ist so eine intellektuelle Partei geworden.
Ja und nein. Und dafür hat man ja eher die Grünen für die intellektuellen Partei. Also die meisten Lehrer würden wahrscheinlich die Grünen eher wählen.
Naja, nicht im Osten, also nicht, zumindest nicht bei uns im Osten.
Ja.
Also das stimmt auch. Also die meisten Lehrer wählen, glaube ich, jetzt inzwischen CDU oder so. Weil es wählt ja bei uns keiner Grüne, es wählt auch im Prinzip keiner mehr SPD, sondern nur, es wählen nur noch die SPD, die schon immer SPD gewählt haben und so eine Bekloppten wie ich. Aber ansonsten wählt hier keiner die SPD und die Grünen wählt hier auch keiner. Nee, die meisten Lehrer werden wahrscheinlich Linkspartei oder BSW wählen bei uns tatsächlich. Mhm. Oder halt auch CDU. Aber ich glaube, im Westen ist es so, dass ganz viele dieser Arbeiter, dieses Milieus, eher zur AfD oder vielleicht zur CDU gehen. Aber da ist jetzt keiner, dass die Arbeiter zur Linkspartei gehen.
Naja, und
oder
dazu kommt diese Autoindustrie, die war ja immer, die ist ja nicht vergleichbar mit Arbeitern, weil die Leute, die den Job beim Daimler hatten, die haben ungefähr das Doppelte verdient von dem, was man sich so gemeinhin als Arbeiterlohn vorstellt, weil deren Gewerkschaft, die IG Metall im Südwesten, war immer so die beste Gewerkschaft, weil da...
Ja, und der Daimler kann sich's ja auch leisten.
Das war der Deal, genau. Also wir machen ja gute Autos und dann soll es auch gutes Geld geben. Und das ist eben jetzt ein bisschen in Gefahr. Und natürlich kann man dann sagen, ja, Deindustrialisierung, die bösen Grünen, statt einfach... vielleicht mal so sagen, der böse Chinese, ja, das wäre vielleicht eher der Sündenbock, aber
ja,
man will ja die
böse,
einfachen Lösungen haben.
Ja, oder dieser böse Fortschritt.
Ja, so, na überhaupt, also es soll so bleiben, wie es ist. Und
genau, es muss sich ja dringend was ändern in diesem Land, aber bitte nicht für mich.
Ja, deswegen also dieses Milieu und dazu kommt, kommen halt auch wirklich die typischen AfD-Milieus, die in Baden-Württemberg stark sind, also die Spätaussiedler, also Russen vor allem.
Ja, ganz viele Russlanddeutsche tatsächlich haben die AfD gewählt. Ja, tatsächlich, ja. Lustigerweise haben aber auch viele Türken, also viele türkischstämmige, es gibt ja also die also wirklich Deutsche und Wahlrecht und die ja. türkischstämmige, also Migrationshintergrund oder wie man immer das auch nennt, sollen auch schon die AfD gewählt haben, weil ihnen die Syrer hier auf den Sack gehen.
Ja, genau. Und die Russen, die waren ja noch, also diesen Türken kann man vielleicht noch zugestehen, dass sie über ein paar Jahre vielleicht auch demokratisch dachten und jetzt nicht mehr. Und bei den Russen war das ja noch nie der Fall. Die haben früher zu Kohls Zeiten haben sie aus Dankbarkeit CDU gewählt, aber das waren ja keine guten Menschen, sage ich jetzt mal, sondern das waren immer Freunde ihrer ehemaligen Heimat, die eigentlich im falschen Land leben.
Genau.
Und naja, und ich muss leider sagen, mein Heimatdorf hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Waldbach hat die auf Platz 1 gewählt mit 32%. Das ist
AfD.
Nicht so aber besonders.
Was ist der Wahlkreis? Öhringen? Oder?
Wahlkreis Hohenlohe. Da hat die CDU gewonnen. Das ist eigentlich mit Ausnahme des letzten Males auch immer so gewesen. Hm. Also die Wahlkreise, wie gesagt, gehen fast flächendeckend bis auf die größten Städte an die CDU und in Mannheim gibt es einen AfD-Wahlkreis. Das ist wieder dieses typische Arbeitermilieu, wovon du gerade gesprochen hast.
Ja, aber Mannheim hat ja auch, glaube ich, 20% Migrationsanteil und da sind wahrscheinlich die hier schon seit 100 Jahren leben, gar nicht mitgerechnet.
Mhm, ja.
Ja. Habe ich jetzt bloß gerade bei Mannheim immer SPD war, habe ich bloß gehört und die SPD hat jetzt gar nichts mehr. Ja, dann reden wir mal genau über dieses Ding. SPD 5,5%, FDP 4,3%. Das ist ja im Ländle eigentlich, also man sagt ja das Stammland der FDP, wie man darauf kommt, weiß ich nicht, aber da ist die FDP, glaube ich, noch nie aus dem Landtag geflogen.
Nee, das
oder?
Ist richtig. Also das ist jetzt das letzte Bundesland, wo die FDP nicht kontinuierlich im Landtag vertreten ist. In Hessen ist die FDP ja drin und war nur ein Jahr lang bis zur vorgezogenen Neuwahl zwischen 82 und 83 hat pausiert und Baden-Württemberg eben nie, auch nicht in den drei Vorgängerländern und das ist jetzt die historische Zäsur sozusagen. Mhm. Und also ich kann dir sagen, warum das Stammland ist, weil man erinnert sich ja hierzulande immer noch sehr gern an die 48er Revolution.
Ja.
Wo eben viele...
laut Aussagen meiner Kinder ich noch persönlich miterlebt habe.
Ja, bei dir stimmt ja auch. Und also führende Köpfe, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Kultur. Also der bekannteste Dichter ist Ludwig Uhland, der auch selber persönlich in der Nationalversammlung saß. Und die waren alle also sehr liberal und haben auch den König sozusagen angesteckt. Der war einer der liberalsten Monarchen im Reich oder in nicht mehr Reich, sondern im Deutschen Bund. Und ja, das setzte sich dann in der Weimarer Republik fort und es gibt ja auch immer dieses Dreikönigstreffen, was ungefähr vor 100 Jahren auch in Stuttgart erfunden wurde. Insofern ja, war das schon immer und natürlich nach dem Krieg der Gründer der Gesamt-FDP, also Theodor Heuss, natürlich auch eben Schwabe gewesen. Also insofern stimmt das mit dem Stammland und ja, das ist auch irgendwie ein bisschen bedauerlich, muss man sagen.
Aber, und jetzt muss ich das dazu sagen, also ich hätte es jetzt auch persönlich spannender gefunden, wenn die Linkspartei und die FDP noch mit reingekommen wäre, einfach um das Spektrum etwas zu vergrößern. Jetzt haben wir halt zwei sehr rechte Parteien drin und eine, naja, und zwei naja, Mitte-Parteien.
Die demokratische Opposition hat nur 10 Sitze, so kann man sagen. Das ist nur die SPD. Das ist natürlich.
Und die ist ja jetzt auch nicht, also du hast quasi nichts richtig Linkes irgendwie und auch nichts, also das kippt alles so ein bisschen nach rechts gerade. insofern, ich werde meine Haltung zur 5%-Hürde, die kippt auch immer mehr, muss ich sagen.
Ja, also es, man muss sagen, es sind hier wieder, glaube ich, 84% der Wähler nur berücksichtigt worden. Das ist relativ wenig.
Und wenn das in Sachsen-Anhalt passiert, dann ist mit 40% die AfD, wenn das wirklich so kommt, das nochmal am Rande. Bis dahin kriegen wir die 5%-Hürde ja nicht mehr gekippt.
So. Ich wundere mich ja bei jeder Wahl, die so ähnlich ausgeht wie diesmal, wundere ich mich, dass keine Sau im ganzen Land über diese beschissene 5%-Hürde spricht. Man müsste doch jetzt mal sagen, ja klar, da, also man kann natürlich jetzt nicht, wenn man FDP und Linkspartei ist oder SPD, kann man jetzt nicht sagen, wir wollen die abschaffen, weil genau die, dann wird dann wieder unterstellt, ja, das nützt euch, ja.
Sondern und die CDU und die Grünen haben natürlich kein Interesse dran, weil die froh sind, dass die nicht mit
drin
sind.
Ja, und das ist halt so eine grundsätzliche Unehrlichkeit von Politik, dass man halt selten das anspricht, was einem dann in vielleicht in der nächsten Wahl selber schaden würde, ja.
Ja, aber das ist ja ganz normal. Also, ich meine, das Einzige Mal, dass CSU und Linkspartei aktiv zusammengearbeitet haben, ist, als die Grundmandatsklausel fallen sollte. Also jetzt mal bei aller Liebe.
Die Grundmandats, aber genau, die hätten ja statt für die Grundmandatsklausel auch lieber gegen die 5%-Hürde argumentieren können. Haben sie auch
hätten
nicht
sie
gemacht.
Machen können. Ja, hätten sie machen können, aber es war ja klar, dass es illusorisch ist, dagegen zu kämpfen. Ja, also haben sie lieber für das, was erreichbar erschien.
Das und ist wie ein Glaubenssatz. Im Grunde kann man die 5%-Hürde in Deutschland so schlecht wegkriegen wie das Mullah-Regime. So kann man es, das ist eigentlich,
ja.
Die Aussage lasse ich jetzt mal so stehen.
Okay, was auch immer schlimmer ist. Um jetzt mal zum Ergebnis der SPD zu kommen. Also die SPD hat ja in Baden-Württemberg noch nie irgendetwas reißen können. Ich habe bloß jetzt mal durchgeguckt, die war wohl mal mit einer Landesregierung beteiligt. Es gab wohl mal so richtig große Koalitionen in Baden-Württemberg, sogar mit der FDP noch.
Genau, also beteiligt war sie an der ersten Regierung von Baden-Württemberg und zwar interessanterweise als zweitstärkste Partei nach der CDU, die ja von der Regierung erstmal ausgeschlossen wurde, das habe ich vor 2 Wochen erzählt, und trotzdem nicht den Ministerpräsidenten stellte, also den hat sie der FDP überlassen. Und dann war sie ja noch in der, damals in den 50er Jahren gab es in manchen Ländern so eine sehr breite, also übergroße Koalitionen mit allen so, möglichen.
So wie jetzt ja auch. Also sie haben glaube ich, also zwei Drittel Mehrheit haben sie, glaube ich.
Nicht mal übergroß im Sinne von, da kommen noch Parteien dazu, die nicht nötig sind.
Ja, das war in Sachsen-Anhalt jetzt mal, wobei es war wohl nötig.
Ja, und also wie gesagt, da und bemerkenswerterweise die erste große Koalition auf Landesebene, die durchgehalten hat 4 Jahre. Das war von 68 bis 72, danach ganz lang CDU-Alleinregierung und dann nochmal kurze Zeit zwischen 92 und 96 war sie auch nochmal in der großen Koalition und ansonsten ist die eigentlich nie so richtig zu Potte gekommen.
Ja, ich muss jetzt aber dazu sagen, ich bin ja nur aufgrund meiner Mitgliedschaft quasi verpflichtet, die SPD zu wählen. Also das ist ja, mein Landesvorsitzender steht ja mit der Knarre hinter mir im Wahllokal und guckt, dass ich auch ja mein Kreuz bei der SPD mache. Das Problem ist, wenn ich in Baden-Württemberg leben würde und diese Ausgangssituation gehabt hätte, wäre nicht nur mein Schwäbisch besser, sondern ich hätte wahrscheinlich auch die Grünen gewählt.
Ja,
wahrscheinlich, also wahrscheinlich hat jeder, der irgendwie fortschrittlich und liberal in Nordrhein-Westfalen, danke, in Baden-Württemberg denkt, die sagt, pass auf, der Özdemir könnte es schaffen. Und das ist mir lieber als dieser Rehaugenverehrer. Also mache ich, da, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum die SPD nochmal so viele Stimmen verloren hat, weil viele gesagt haben, dann machen wir es lieber beim Cem.
Ja, das ist halt diese Zuspitzung. Und bei der Linkspartei war es ja genauso. Das hat auch den Grünen genützt und bei der FDP ging es zugunsten der CDU. Also die Zustimmung hat auch der CDU genützt, denn sie lag ja in den Umfragen auch weit unter dem jetzigen Ergebnis. Also das ist diese Zuspitzung und das können Demoskopen nicht seriös, selbst wenn man das ahnt, können sie nicht sagen, ach, wir haben jetzt zwar das Umfrageergebnis, aber wir geben jetzt mal wegen der Zuspitzung geben wir den 2 stärksten Parteien noch 2 Prozentpunkte. Das könnte man nicht machen. Also insofern, die Umfragen haben
das
haben
macht sicherlich, nicht mal INSA.
Genau, die Umfragen haben sicherlich gestimmt, aber man hätte da gedanklich noch was draufsetzen müssen. Und dazu kam das ja, und das ist ja analog zu 2013 Bundestagswahl, dass FDP und Linkspartei beide in der letzten ZDF-Umfrage bei 5,5 standen. Und das ist eigentlich der schlechteste Wert, den man haben kann.
Mal, was du beim letzten Mal angesprochen hast, ist viel gesagt haben, ach scheiße, wähle ich mal lieber den Cem, die kommen ja sowieso rein.
5,5 ist eigentlich auch sozusagen das Mullah-Regime des Zahlenraums, kann man sagen.
Aber das heißt doch letztendlich, wann ist die letzte Prognose vor der Landtagswahl nochmal rausgekommen? Das war doch nicht eine Woche, das war doch näher ran, oder?
Ja, das war, glaube ich, das ZDF am Donnerstag.
So, und aus diesem Grunde gibt es doch eigentlich das Verbot, dass bis eine Woche vor einer Wahl keine Umfragen mehr rauszukommen haben, oder?
Ja, man kann dafür argumentieren, für dieses Verbot, weil man eben die Zahlen ja nicht so genau, also weil der Wähler denkt, ja, jetzt ist es ja noch genauer als letzte Woche, und das stimmt halt nicht, weil diese Volatilität, diese Unentschlossenheit, auch, ich habe gehört, ein Drittel der russischen Hacker wussten auch noch nicht, was sie wählen sollten.
So.
Also das lässt sich nicht, also der Mensch will zwar alles genau wissen, aber der Mathematiker muss leider sagen, es geht halt nicht.
Ja. Aber krass finde ich auch 7% sonstige. Da sind da auch so, was ist denn da noch so in Baden-Württemberg? Gibt es da viel Freie Wähler oder wie läuft das? Warte, ich kann ja mal gucken. Ha, ich habe es ja hier. So, was haben wir da?
Also
ja,
Freie Wähler haben wir 1,9%. BSW habe ich schon gesagt. Und alle anderen sind aber jeweils unter 1%, was sich aber auch dann läppert.
Ja, ja, stimmt. Ja, ja, okay. Also das alles, was hier irgendwie relevant ist, PDH, was ist denn die PDH? Partei der Hungrigen?
Humanisten, glaube ich.
Ah, okay. Ja. Okay. Oh Gott, die Verjüngungsforschung. Kann man die nicht mal verbieten? Oder wahrscheinlich sind sie nicht relevant genug, so wie die NPD.
Witzig wäre, wenn die sich wegen Überalterung auflösen würden.
Wahrscheinlich, ja.
Naja.
Okay,
aber es gibt noch ein, also es gibt also auch Hochburgen und Tiefburgen, und tatsächlich gibt es eine Gemeinde, in der die Linkspartei, nämlich Bärental, in der die Linkspartei 0,0% bekommen hat.
Nur auch nicht schlecht.
Und die SPD hat in einem Ort, in Rinkwisshausen, 0,6%, immerhin.
Okay, da wird es wahrscheinlich auch keinen SPD-Ortsverband geben.
Apropos lustige Dörfer.
Doch, den gab es also, mal, aber dann ist der Typ weggezogen.
Genau. Die Dörfer, lustige Dörfer, also es gab ja, man hat ja eigentlich bis so 23:30 waren alle bis auf ein gallisches Dorf ausgezählt. Also man hätte das Ergebnis schon haben können. Und erst nach 2 Uhr kam dann bei Böblingen im Dorf Schöneich, und zwar im Wahllokal Kindergarten Hülbenecker, weil die einfach zu doof waren. Und ich weiß nicht, wie kann man denn 6 Stunden lang an so
einem das kann ich dir super erklären, weil wenn du, also Punkt 1, neues Wahlsystem, das heißt, du hast keinen, der sich damit auskennt.
Gut, die machen ja auch alle 4 Jahre die Bundestagswahl, das ist eigentlich das Gleiche.
Ah ja, okay. Aber vielleicht auch irgendjemand neu in der Verwaltung, man weiß es nicht, der dafür verantwortlich ist. Ja. Und dann stimmt was nicht. Es muss doch nur was nicht stimmen. Und ich weiß nicht, kannst du kurz verifizieren, wie viele Wahlberechtigte in dem Wahllokal waren?
In Hülbenecker, das kann man jetzt mal ganz kurz schauen. Hülbenecker, bin ich jetzt gerade ein bisschen Wahlberechtigte, 1600 ungefähr.
Also nur in diesem Wahllokal?
Ja.
Okay.
Gar nicht so wenig.
So, und dann sind, sagen wir mal, Wahlbeteiligung lag ja bei 80% oder so, was ja amtlich hoch war, also 79, irgendwas. Lass sie da bei 70% gelegen haben. Das heißt, die mussten über 1000 Stimmen auszählen. Und dann fehlen aber 3 Stimmen irgendwo. Es stimmt was nicht. Und dann müssen die nochmal zählen. Und wenn du denn da so ein Pingeligen da in der wie heißt das bei euch in Baden-Württemberg, Verbandsgemeinde oder
im Kindergarten Hülbenecker. Also nein.
Nein, aber die Verwaltung.
Die Verwaltung Rathaus eben, ja.
Die wird ja wahrscheinlich in Böblingen sitzen oder so, keine Ahnung. Und wenn da so ein Pingeliger ist und sagt, ich will wissen, wo die 3 Stimmen
also,
sind.
Also klar, es kann immer sein, dass mal irgendwie auch das Wahlteam zu klein ist. Ja? Dann ist einer krank, einer schwänzt, einer erscheint nicht, und dann ist man da vielleicht zu zweit oder allein und darf vielleicht gar nicht zählen, weil das ja nicht erlaubt wäre. Mhm. Oder es müssen ja immer mindestens 3 Leute im Wahllokal sein und so weiter. Es kann Gründe, und wenn das amtliche Endergebnis kann ja einfach nur dann erscheinen, wenn alles gezählt ist. Es gibt auch Ausnahmen. Ich kann mich erinnern, 2002 bei dieser durchaus sehr knappen Wahl war das auch. Da gab es in Hessen irgendeinen Wahlbezirk, wo die dann auch sich so arg die Köpfe so arg rauchten, dass sie gesagt haben, so, wir faken das jetzt, wir nehmen einfach das Ergebnis vom letzten Mal und treffen uns hier morgen früh und machen den Rest. Und wir haben dann einfach irgendwann, weit nach Mitternacht, haben sie dann, und da ging es ja drum, wer hat die Nase vorm SPD oder CDU, wenige Stimmen, und dann haben sie das Wahlergebnis vom letzten Mal eingesetzt. Das war auch ziemlich dreist, gab es auch ein bisschen Ärger. Also da, umso wichtiger ist es, gute Wahlhelfer zu haben. Deswegen werden wir beide im Herbst ja auch wieder aktiv werden.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil ich habe irgendwie gehört, dass die AfD wohl Wahlbeobachter in die Wahllokale schicken wird.
Mit Springerstiefeln und Schlagring und Baseball.
Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also es gibt ja hier keinen AfD-Ortsverband in Egeln. Und dann müsste sich ja irgendjemand von outen oder halt von außerhalb kommen. Und ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, ob man nur in dem Wahllokal...
Die müssen sich nicht ausweisen, die dürfen einfach da rumstehen an der Tür. Die sollen natürlich jetzt nicht den Wahlzählprozess stören, aber glotzen dürfen die. Und das Tolle ist, AfDler beteiligen sich ja nicht an der eigentlich oder meistens nicht an der Auszählung oder überhaupt. Die machen ja nichts für die Allgemeinheit, genau. Ehrenamtlich und so. Deswegen haben die ja alle an dem Abend auch Zeit, um Wahlbeobachter zu sein. Und dann... um sich zu ärgern, dass doch alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
Müssen die, ich glaube, die werden sich freuen.
Ja, das schon, genau.
Also wie gesagt, wir hatten bei der Bundestagswahl in meinem Wahllokal 54%.
Ich meine, dass sozusagen der Vorwurf, da wird betrogen, nicht zutrifft, das meine ja, ich, ja. Das ist ärgerlich.
Ach, ich glaube, wenn da einer steht, ich einfach mal vor seinen Augen, einfach so, wenn ich in die Augen gucke, so einen Wahlzettel zerreiße. Ich glaube, das wäre mir das Gefängnis wert.
Das wäre dir das Gefängnis wert und ein bisschen die Prominenz von Hengstmanns steigern. Ist auch nicht schlecht.
Genau. Zerreißt AfD-Wahlzettel. So, also, das heißt, wir haben eine Zuspitzung der Wahl. Cem, wie siehst du denn das jetzt als, sage ich mal, kritisches Parteimitglied? Also ich glaube, es gibt niemanden, der die Grünen so sehr hasst wie du. Aber dass Cem Özdemir einen Cem Özdemir-Wahlkampf gemacht hat und keinen Grünen-Wahlkampf.
Naja, also was er ja ganz schlau gesagt hat, ist ja in den letzten Wochen immer wieder, wir im Südwesten sind ja die CSU der Grünen. Was, genau. Was ein sehr guter Vergleich ist. Erstens, weil der Landesverband weiter rechts steht als die anderen. Es gibt eigentlich nur noch, also ähnlich pragmatisch und ähnlich erfolgreich ist ja nur noch der Verband in Hessen, kann man sagen. Die sind ja vor allem unter Fischer und später unter Tarek Al-Wazir auch ziemlich ähnlich. Und die sind pragmatisch und sind auch eben CDU-kompatibel, was wichtig fürs Regieren ist. Und zweitens eben auch dieser Erfolg, der nicht vergleichbar ist mit allen anderen Ländern. Das ist ja bei der CSU, weiß gar nicht, ob das noch so ist, aber das war ja immer so, dass die CSU über allen anderen Landesverbänden lag. Und diese zwei Faktoren können, also es ist natürlich, wäre natürlich jetzt nicht sinnvoll, tatsächlich eine neue Partei aufzumachen, aber rein vom Framing her ist das natürlich sinnvoll und das sehen die auch dort so, sonst hätten sie gar nicht diese, natürlich gibt es dann irgendwie ein paar Traumtänzer, die damit unzufrieden sind, so der linke Flügel, aber der ist bestimmt...
Gibt es sowas in Baden-Württemberg?
Ja, das gibt es schon, aber von denen sind auch viele...
in Freiburg.
Ja, von denen sind auch viele weggegangen, im Kosovo-Krieg oder später, da sind wir nicht mehr zu Hause und die sind ja längst alle weg.
Dann lass uns doch jetzt bitte an dieser Stelle mal über Boris Palmer sprechen.
Ja.
Weil jetzt ganz ehrlich, er hat den Cem getraut, in Tübingen oder in Stuttgart? Nee, in Tübingen dann, ne?
Ein Bürgermeister darf grundsätzlich überall in ganz Deutschland dürfte ein Bürgermeister wahrscheinlich trauen. Der muss da nicht wohnen. Da bin ich mir gerade unsicher, aber also er ist halt eine Amtsperson, ja.
Genau. Und jetzt gab es ja schon Gerüchte, dass man sagt, naja, vielleicht nimmt der Herr Özdemir den Herrn Palmer mit ins Kabinett.
Ja, also das ist ein interessantes Gerücht und ich kann mir jetzt gut vorstellen. Erstens mal, weil er ja wirklich unbestritten gute Arbeit macht, da wo er ist, nämlich in der Kommune. Und wichtig ist...
Er ist ja nicht umsonst einer der beliebten, also der ist ja, also das ist halt, wenn der nicht freiwillig sagt, ich höre auf, kriegst du den da nicht mehr weg in Tübingen.
Ja, und man braucht auf Landesebene den Sachverstand von Bürgermeistern, die genau diese Erfahrung haben. Und es gibt ja in der Vergangenheit gute Beispiele von Leuten, die dann aufgestiegen sind, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, der Rostocker Ex-Bürgermeister, das ist ja auch deswegen ein skurriler Typ, weil er eigentlich Däne war, jetzt inzwischen ist er auch Deutscher, aber er war, und das ist auch wohl erlaubt, Kabinettsmitglied, ohne Deutscher zu sein. Und den hat die CDU auch als Parteilosen, inzwischen ist er auch CDU, also irgendwie, der wird dann so mitgefärbt, zum Wirtschaftsminister. Und der macht wohl ganz gute Arbeit. Dann auch einer der erfolgreichsten Bürgermeister, Hans Eichel aus Kassel, später Ministerpräsident und Finanzminister, heutzutage Putin-Freund leider.
Stefan Weil.
Stefan Weil aus Hannover, Boris Pistorius aus Osnabrück, beides Oberbürger. Also man kann viele Karrieren so verfolgen. Oder der berühmteste Oberbürgermeister aller Zeiten, natürlich aus Köln, Konrad Adenauer. Ja. Hm. Das ist nicht ohne Grund.
Wobei, das war noch eine andere Zeit, glaube ich, oder?
Ja, also, aber es geht ja darum, Erfahrungen zu sammeln und auch sozusagen wirklich Ahnung von dem zu haben, wovon man dann, für das man dann verantwortlich ist. Insofern, also aus diesen fachlichen Gründen wäre der Palmer natürlich sofort der Allerbeste, um da einzusteigen ins Kabinett. Aber vielleicht als Entbürokratisierungsminister. Ich weiß nicht, ob er jetzt zum Beispiel Antidiskriminierungsbeauftragter wird oder Integrationsminister, wahrscheinlich nicht.
Aber das Problem ist, das wird ja jetzt auch durch diese Konstellation, dass die ja wirklich auf Augenhöhe sind. Die CDU wird sagen, okay, Cem, du kriegst den Ministerpräsidentenposten, aber alle anderen wichtigen Ministerien wird es ja die CDU krallen. Ja, also sie werden mindestens das Finanzministerium haben wollen. Ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium auf Landesebene so interessant ist, aber normalerweise sollte die CDU
auch das Wirtschaftsministerium... alle werden sie nicht kriegen. Die müssen sich, da gibt es ja dann diesen Zugriff, also du eins, ich eins, und am Ende bleibt dann noch, was ist denn das unwichtigste Ministerium im Land immer?
Auf Landesebene. Ja. Das, wo sie was zu entscheiden haben, also das Bildungsministerium.
Ja, aber da kann man eben auch viel falsch machen. Da ist ja immer, alle Eltern und alle Lehrer gegen sich, weil
genau.
Egal was man macht, es ist erstmal eine Umstellung und wird erstmal auch schieflaufen und deswegen gibt es dann Ärger.
Genau.
Ja, also insofern, aber natürlich müssten die Grünen aus ihrem Personaltableau das dann nehmen, diese Personalie Palmer. Das ist
klar. Naja, Moment, also die Grünen haben ja jetzt mehr Ministerien als die CDU. Das wird sich ja vermutlich jetzt angleichen. Vermutlich wird sich das sogar so angleichen, dass der Ministerpräsidentenposten als ein Ministerium gehandelt wird. Mhm. Also sprich, die werden sogar mehr Ministerien kriegen. Und dann, wenn bei den Ministeriensverlusten, muss ja Cem Özdemir dann noch einem weiteren seiner Parteikollegen sagen, nee, lass mal du.
Das ist ja ganz üblich. Also das letzte Woche in Brandenburg war es ja auch so. Und übrigens auch ein ehemaliger Bürgermeister, nämlich von Frankfurt-Oder, René Wilke, der ist ja jetzt auf SPD-Ticket inzwischen auch SPD-Mitglied, aber letztes Jahr ist er als SPD-Ticket nur reingekommen und man kann schon als es ist immer wieder üblich, dass man als Partei sagt, nee, einer von uns gehört nicht zu uns.
Wobei Özdemir ist sicher...
Klar, es wird immer jemand gehen müssen. Ja, du wirst jetzt, weißt du, dann man muss dann schon auch entweder halt Landtagsvizepräsident oder was auch immer, da gibt es schon Möglichkeiten, jemanden abzuschieben oder irgendwelche Behörden.
Wobei ich glaube, Herr Özdemir, der ja quasi diese Aufholjagd mehr oder weniger im Alleingang gemacht hat, das muss man ja einfach sagen. Also die Partei hatte ja wirklich nicht allzu viel damit zu tun, außer jetzt sozusagen diesen kleinen Sachen also Wahlplakate hängen und so Kram. Aber das hatte ja nichts mit den Grünen zu tun. Das heißt, er kann die Testikel schon relativ stark aufblasen.
So, und jetzt frage ich nicht, was Testikel sind, weil das einigermaßen für deine Verhältnisse einigermaßen dezent formuliert war.
So, aber du weißt, was ich meine.
Leider.
Ja, aber es ist so, also ich glaube, Özdemir kann jetzt, also zumindest innerhalb der eigenen Partei, kann er jetzt schalten und walten, wie er will.
Naja, klar, das ist ja im Grunde dann der Dank dafür, dass er die Wahl gewonnen hat. Aber wie gesagt, die Verhandlungen werden sicher hart. In Baden-Württemberg hat man ja viel Zeit, weil die Wahlperiode erst am 1. Mai beginnt und wahrscheinlich dann auch, dann ist ja Feiertag und so weiter, also wird man sich noch eine Woche Zeit lassen, um dann erst mal anzufangen. Also wie gesagt, die Baden-Württemberger sind ja immer fast die langsamsten Regierungsbildner nach Thüringen überhaupt. Also die haben Zeit.
Ja gut, aber es ist ja auch, gehen wir das mal so ein bisschen persönlich ab. Wie haben wir das persönlich zu werten? Wie siehst denn du das? Bist du zufrieden?
Ja, also ich muss sagen, ich ticke ja so ein bisschen grün-schwarz oder grün oder liberal, grün-schwarz oder so. Also so mittemäßig ticke ich ja. Und da kann man ja zufrieden sein. Wie gesagt, die AfD ist halt anwesend und die wird auch stören. Und in Baden-Württemberg waren die in den letzten Wahlperioden drin saßen, waren auch verhältnismäßig unzivilisiert. Also da gab es auch mal einen Fall, wo die Landtagspolizei einen rausführen musste nach einem Sitzungsausschluss. Also das ist schon übel, was die bisherige Landtagspräsidentin Muterem Aras von den Grünen, die hatte auch wirklich nur zu tun, rumzuschreien sozusagen, seien Sie ruhig und so weiter. Also da Die war richtig, da hat man richtig immer Mitleid gehabt mit ihr, weil die konnte keinen geraden Satz sagen, ohne dass jemand, noch dazu als sie persönlich, als Türkischstämmige, die dann auch persönlich natürlich oft beleidigt wurde, das ist, das wird sich auch nicht bessern natürlich.
Vor allem nicht bei diesem Spitzenkandidaten, der ja früher Chef der Jungen Alternative, also ich glaube für den wurde der Begriff Neonazi erfunden.
Ja, wobei in den Duellen oder Fernsehdiskussionen oder so, da hat er sich ja immer extrem gemäßigt gezeigt. Ja, nein, wir wollen gar nicht alle abschieben. Und ja, so, also hat quasi alles geleugnet, was er persönlich vorher ins Wahlprogramm geschrieben hatte. Und da hätten auch noch mehr Leute drauf reinfallen können. Da kann man eigentlich zufrieden sein mit diesen 18%. Aber also der tut so, als wäre er gemäßigt. Dabei ist er derjenige, von dem der russische Geheimdienst sagt, den haben wir vollständig unter Kontrolle. Und das sollte keiner von sich behaupten wollen. Nicht mal jemand, der das auch will oder der die Russen toll findet.
Würdest du dich als Cem-Fan bezeichnen?
Ja.
Also ich muss sagen, ich kenne ihn ja nicht so sehr, aber also er gehört jetzt zumindest unter, also es gibt ja so Politiker, die man mag, ich bin ja zum Beispiel auch zu deinem Leidwesen durchaus Fan von Gregor Gysi, war mal mehr, aber so, ich mochte ja auch Gabriel irgendwie, so ein bisschen zumindest, aber Cem Özdemir, also erstmal ist er natürlich eloquent, ich hatte gestern schon allein das Interview mit der Mioska, also erstmal war ja diese unglaubliche Verzögerung, hast du es gesehen im Heute-Journal? War ja ein unglaubliches...
Du meinst mit der Dings, die, nicht die Mioska, sondern
Jesse Bellmer, genau.
Ja.
Ein unglaubliches Delay, also schlimmer als bei uns.
Mhm.
Also das heißt, der stand ja immer 30 Sekunden erstmal rum und hörte sich die Frage an, die Frau Wellmer aber schon vor 30 Sekunden gestellt hatte. Und allein da, was ihm für ein Schalk in den Augen und der wurde ein bisschen rigider, so, aber sonst hat der immer gelächelt. Und zwar aus Überzeugung. Das heißt, es ist einfach wahrscheinlich ein unglaublich sympathischer Kerl. Ich weiß nicht, ob man als alter Sack da jetzt unbedingt einen 40-Jähriger heiraten muss, aber das muss ja jeder selber wissen. Und er hat auch als Landwirtschaftsminister relativ gute Arbeit gemacht und ich glaube tatsächlich, dass er gut ist für das Land Baden-Württemberg.
Ja, und also es muss irgendwie zu schaffen sein in den nächsten Jahren, dass man eben aus den Köpfen rauskriegt, diese Meinung Wirtschaft und Klima oder Wirtschaft und Umwelt seien Gegensätze, weil das stimmt ja einfach nicht. Da lässt sich eine Menge Geld verdienen, wenn man es gut macht. Wenn man es nicht macht, wie Katharina Reiche, also jetzt plötzlich wieder die Solarförderung noch weiter kürzen und so, und dann möglichst auch, das ist ja der Grund, warum die Chinesen den Solar inzwischen alles produzieren. Das war ja bis 2010 ungefähr auch eine deutsche Spezialität und dann hieß es von Seiten von Röttgen und Altmaier, nee, keine Förderung mehr und dann eine entsprechende Unsicherheit im Markt. Da gab es auch manche Konkurse, auch bei Windkraft und so weiter.
Na, wir in Sachsen-Anhalt haben ja da unglaublich drunter gelitten. Wir hatten ja drei große im Chemiedreieck Bitterfeld-Wolfen da unten. Auf einmal waren ja alle Solarfirmen weg.
Ja, und das ist ja, also das ist vor allem dann, wenn was unsicher ist. Das ist fast noch schlechter, als wenn man sagt, ihr kriegt ab jetzt ganz sicher gar nichts mehr. Noch schlechter ist nur, ja, vielleicht, ach, wir wissen es noch nicht. Und macht euren Betrieb erstmal provisorisch zu und wenn er zu ist, dann kriegt er vielleicht noch ein bisschen was trotzdem.
Genau.
Also so mit der Wirtschaft umzugehen, ist immer schlecht in jedem Wirtschaftszweig. Und das hat man in den letzten Jahren ja ab und zu gemacht, dieses Hin und Her. Und da muss man von wegkommen.
Trump jetzt. So wie Trump jetzt halt in den Staaten. Das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Es sind gar nicht die Zölle an sich, aber dieses Hin und Her.
Ja, ja, und ich hoffe, dass eben der konservative Teil der Gesellschaft irgendwann auch endlich mal bemerkt, dass die Klimapolitik und die Umweltpolitik nicht der Feind ist. Das müsste, ja, das
also ich denke immer, dass man spätestens im Geldbeutel, also die Leute reagieren ja immer nur auf den Geldbeutel.
Mhm.
Ja, und da könnte sich also...
Ja, aber der Habeck konnte ja sagen, was er wollte. Der konnte sagen, ja, 2027, 2028 kommt der CO2-Preis oder wird der CO2-Preis automatisch teurer, weil es alles schon beschlossen ist. Und das heißt, ihr könnt die Ölheizung zwar behalten oder eine neue Ölheizung einbauen, aber das kostet dann mehr. In dem Moment, wo es noch nicht ist, wo man es noch nicht spürt, glaubt man es dem auch nicht, weil es... Der lügt ja und so weiter. Also du kannst natürlich den, und das wird auch so kommen. Ich bin mir sicher, wenn dann irgendwie mal ein 1. Januar ist, wo der CO2-Preis wieder erhöht wird und dann kommt dann kommen die Leute und so, was? Ach, so viel kostet das jetzt? Nee, da brauchen wir jetzt eine Art Tankrabatt für die Ölheizung. Ja? Und der Staat wird sagen, ach stimmt, das konntet ihr ja alles gar nicht wissen, ihr seid ja unverschuldet da reingerannt. Ja, dann müssen wir euch jetzt unterstützen. Und dann ist wieder dieses ganze, ja, der einzelne Bürger darf nicht auf seinem eigenen Risiko sitzen bleiben, dass er sehenden Auges eingegangen ist. Ich glaube, die Mentalität, die werden wir noch ein paar Jahre leider mit durchfüttern müssen.
Ich schätze mal so 2000 ungefähr. kommen wir noch zu einem, es gab ja gestern noch eine Wahl, das müssen wir ja zumindest berücksichtigen, auch wenn es hier um unmilchiges sächsisches Bergvolk geht. Und zwar in Bayern war Kommunalwahl, auch Kommunalparlamentswahl oder nur Bürgermeister?
Beides. Also das ist eins der Bundesländer, wo die Amtszeit der Bürgermeister und der Kommunalparlamente die gleiche ist. Also das gibt es ja sonst eigentlich nur noch in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, glaube ich. Wo man also, und natürlich kann man, also es gibt auch, gab auch Städte, die nicht gewählt haben, zum Beispiel Würzburg oder Ingolstadt. Warum? Weil die nämlich im letzten Jahr schon ihren Bürgermeister hatten, aus vorzeitigen Gründen. Und dann sagt man, ja, dann kriegst du halt ein Jahr länger Amtszeit und dann wählen die beim nächsten Mal wieder mit. Mhm. Aber normal ist, dass man alles zusammenwählt und natürlich auch so ein Quadratmeter Stimmzettel hat. Also in München 80 Stimmen darf man da verteilen und sich nicht verzählen.
80.
Naja, so viele wie es Sitze gibt. Und nächste Woche ist ja, am nächsten Sonntag ist ja in Hessen die Kommunalwahl und da gibt es in Frankfurt am Main sogar, glaube ich, 94 Stimmen.
Pro Wähler?
Ja.
Du gehst ins Wahllokal, hast einen Zettel vor dir und musst 94 Kreuze machen.
Ja, und das zwischen 8 und 18 Uhr, da ist ja ein einziger Wähler schon überfordert.
Warum?
Ja, weil die. Also wenn man Glück hat, lebt man in einem ganz kleinen Dorf, also was weiß ich, in Bayern, ein Dorf unter 1000 Einwohner, hat dann glaube ich 8 Sitze oder so.
Und dann hast du 8 Stimmen.
Naja, man muss erstmal gar nichts, aber du hast diese 8 Stimmen und da ist man dann schon schneller durch. Deswegen dauert es ja mit dem Zählen so lang. Wahrscheinlich werden die Ergebnisse erst am Mittwoch oder so da sein.
Das heißt, du hast einen Wahlzettel und da sind 80 Kreuze drauf. Und das heißt, du musst erstmal darauf achten, dass es nicht 81 sind. Wenn es 79 sind, ist es okay. Ne? Ja. Also weniger darf man, aber nicht mehr.
Das muss man wahrscheinlich erstmal zählen, genau. Als Wahlhelfer.
Erstmal stehen, sind es 80. So. Und dann musst du sagen, Hubert Stallinger, hat jeder nur ein Kreuz? Also sprich.
Nee, bis zu 3. Also kumulieren geht auch. Und panaschieren sowieso. Genau.
Der hat 3 Stimmen, der hat 3 Stimmen. Der hat 3 Stimmen, der hat 2 Stimmen, der hat 1 Stimme.
Ja. Oh Gott. Wie war es denn in Sachsen-Anhalt?
3 Stimmen. Du kannst 3 Stimmen und kannst die verteilen.
Ich frage mich auch, was dahinter steckt, dass man jetzt sagt, man muss unbedingt alle Sitze wählen. Weil im Extremfall, wenn man jetzt so eine Art Wette für sich abschließt, könnte man sagen, ich probiere alle zu wählen, die hinterher einen Sitz haben. Das wäre natürlich cool, wenn man das schaffen würde. Du darfst aber deinen Wahlzettel natürlich nicht fotografieren oder du kannst. Es ist nicht so gern gesehen, wenn man dann hinterher den so veröffentlicht. Aber theoretisch könnte man für sich alleine sagen: Ich versuche mal. Ja, wie viel Sitze hat die und die Partei? Und dann muss man natürlich auch sind natürlich nicht auch nicht immer die alle Obersten, sondern manchmal wird ja jemand von unten hochgewählt.
Genau.
Also es ist quasi absolut ausgeschlossen. Es ist wie Lotto. Eigentlich wäre es Lotto, ja? Oh, nur nicht 7 aus 49, sondern 80 aus 80. Also 80 auch. Aus, wie viel es dann auch immer sind.
Naja, meistens treten ja so, ja, na gut, ich weiß halt nicht, wie das so
also wahrscheinlich ist die Gewinnchance sogar geringer als bei 7 aus 49. Aber also das ist leider so und das wird die Armen. Man müsste mal fragen, wie viele inzwischen schon gestorben sind von den Wahlhelfern in Bayern der Auszählung seit gestern Abend.
Ach Gott. Ich habe in der Glücksspirale 10 Euro gewonnen, habe ich gerade gesehen.
was machst du denn, während wir aufzeichnen?
Nee, weil du gerade vom Lotto sprachst, kann ich ja gleich mal gucken. Das heißt, ich muss jetzt vorsichtig sein, erstmal ruhig weiterleben, dass die Nachbarn nichts mitkriegen.
Genau. Da gab es ja immer so ein schönes, genau, das war doch so, die Werbung für die Goldene Eins war doch immer ganz witzig für dieses ARD-Fernsehlotterie und dann hieß es, so ein ganz ruhiges Haus irgendwo im Nirgendwo war so ein kleines Waldhäuschen ganz ruhig und dann plötzlich so die Fenster ganz bunt, juhu, und dann Feuerwerk, ja, und jetzt haben wir Die genau. werden natürlich dann schön angebettelt werden von ihren Nachbarn. Naja, aber das wundert mich, dass du Lotto spielst.
Ganz ehrlich, ich gebe immer, also das ist das Billigste, was geht, und gebe immer einen Tipp ab. Manchmal weiß ich auch nicht und so. Es ist aber es ist ein schönes Gefühl. Es ist einfach nur fürs Gefühl, weißt du, dass da eventuell was kommen könnte.
Ja. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, man müsste eigentlich eine Steuer einführen für Leute, die nicht rechnen können. Und das ist aber eigentlich ja das Lotto. Das ist ja staatlich.
Naja,
und das ist ja für Leute, die nicht rechnen können. Also die 10 Euro, die du jetzt gewonnen hast.
Ja, natürlich, das ist mir doch völlig klar. Die hätte ich auch verbrennen können. Aber wenn ich 10 Euro verbrenne, gibt es mir nicht so ein schönes Gefühl.
Ja, vielleicht doch. So eine Zigarre damit anzünden, das ist
genau.
auch immer schön.
Ja, genau das hat Vince Ebert ja mal gesagt. Ja? Also, dass die Leute, wenn es um sowas geht, ich bin jetzt kein großer Vince Ebert-Fan, vor allem nicht, wenn der sich politisch äußert, aber Vince Ebert hat das mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, Lotto, hast du eine Chance von 1 zu 100 Millionen? Das könnte mich treffen. Wenn du rauchst, Lungenkrebs, hast du eine Chance von 1 zu 7. Na, warum soll es mich treffen? Und tatsächlich, ich handle so. Apropos Handeln. wir hören uns am Donnerstag wieder, dann haben wir wieder eine reguläre Folge. Wir haben ja ganz, 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 ganz viele Themen der aktuellen Politik ausgespart. Da reden wir am Donnerstag drüber. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Korrekturen zur Landtagswahl oder wenn ihr aus Baden-Württemberg kommt und euch mein schwäbischer Dialekt aufregt oder euch Tillmanns schwäbischer Dialekt aufregt, dann meldet euch doch bitte, schreibt an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter dieser Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns am Donnerstag wieder. An diesem Tag habe ich auch Premiere. Da kann ich vielleicht dann am Donnerstag nochmal was zu sagen. Ansonsten Thema, schöne halbe Woche.
Ja, bis dann, Sebastian. Tschüss.
Tschüss.